IKB meets ESG, der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation. Moderiert von Jennifer Adam.
Man muss einfach mit Bedacht setzen, ob es einen Mehrwert bietet, diese Technologie einzusetzen oder vielleicht auch bestehende analoge Prozesse gut genug sind dafür.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IKB meets ESG. Mein Name ist Jennifer Adam, ich bin ESG- und Nachhaltigkeitsexpertin der IKB und führe Sie durch diesen Podcast. Und mein heutiger Gast ist Jan Quaing, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, DBU, im Projekt Nachhaltig Digital. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, du bist ja heute extra aus Osnabrück nach Düsseldorf gekommen. Danke dafür. Und wir wollten einfach mal das Thema KI ein bisschen aufgreifen und Nachhaltigkeit. Und vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen, was ihr im Projekt Nachhaltig Digital macht und was das ganze Thema mit KI zu tun hat.
Sehr, sehr viel. Erstmal bin ich sogar aus Münster gekommen, weil ich da wohne. Ist gar nicht so weit gewesen. Darum immer wieder schön Richtung Süden in Ruhrpott zu fahren. Und was ich im Projekt mache, es geht darum, die großen Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung so greifbar zu machen, dass man sieht, was das für Werkzeuge sind, also die digitalen Werkzeuge, um der Klimakrise zu begegnen, sich nachhaltiger aufzustellen und einfach Zukunft zu gestalten. Und mein Anspruch von oder Anspruch von dem Projekt ist es, die Themen so runterzubrechen, dass man quasi diese ersten ein, zwei Schritte auf diesem Wandlungsprozess, Transformationsprozess begleitet wird und danach weitere ExpertInnen aufgezeigt bekommt. Und ganz praktisch machen wir das mit einer riesen Füllhorn an Good-Practice-Beispielen, wie schon heute digitale Technologien genutzt werden. Und natürlich ist KI nicht nur Thema gerade der Zeit, sondern auch ein sehr wirkmächtiges Werkzeug, um Prozesse besser zu verstehen, Prozesse zu optimieren und natürlich eins der vielen im Werkzeugkasten.
Ja, danke für die Einleitung dahingehend. Vielleicht magst du noch zwei, drei Sätze auch sagen, wie du vielleicht in dem Projekt gelandet bist?
Wie ich in dem Projekt gelandet bin? Tatsächlich während meines Masters wurde ich nicht gefragt, ob ich in dem Projekt anfangen möchte, weil ich das schon vorher im Studium in einem Vorprojekt begleitet habe und das einfach großartig finde, weil zu der damaligen Zeit, also es ist vor 7 Jahren gestartet, war es sehr einmalig, diese beiden Themen zu verknüpfen und da waren wir einfach so ein bisschen vor der Zeit. Das ist einfach total schön, diese Schnittmenge zu begutachten und irgendwie bin ich da drin gelandet, habe eigentlich Ökonomie studiert mit sehr starkem Nachhaltigkeitsfokus und diese Digitalisierungsthemen ist alles so mein kleines kindliches Entdeckerherz, was da höher schlägt und eine große Faszination dafür habe.
Ja, da sagst du ja auch schon, seit 7 Jahren gibt es das Thema quasi schon. Seit diesem Jahr ist es ja so en vogue, das Thema KI. Wie ist denn in eurem Forschungsprojekt oder in dem Projekt generell das Thema KI als Stand der Forschung heutzutage zu verstehen? Und gibt es bestimmte Formen und Unterschiede der KI, die man unterscheiden kann vielleicht?
Also vorweg erstmal zu uns bei uns im Projekt. Das ist halt eins von vielen. Das reiht sich in eine große Reihe ein und wird halt betrachtet. Um deine zweite Fragenteil aufzugreifen, KI lässt sich grundsätzlich natürlich unterscheiden. Erstmal auch die Möglichkeiten sind teilweise limitiert, werden unterschätzt oder überschätzt. Also da ist ja sehr viel, gerade in der Definitionsphase noch, auch was überhaupt künstliche Intelligenz bedeutet. Grundsätzlich ist es aber dafür wichtig zu unterscheiden, dass es schwache und starke KI gibt, dass eine schwache KI sehr anwendungsbasiert ist, zum Beispiel das Optimieren von Energieflüsse in einem Gebäude. Das kann die sehr, sehr gut. Wenn man diese KI aber jetzt darauf packt, Verkehrsflüsse in der Stadt zu optimieren, wird sie kläglich versagen, weil sie einfach nur Energieflüsse kennt und auch nur das macht. Eine KI, die alles kann, da wären wir bei einer starken KI oder Artificial General Intelligence, AGI. Da braucht es noch verschiedene Facetten mehr. Es wurde zwar so prognostiziert, dass man vielleicht in den 30ern damit rechnen kann, aber das ist noch nicht Stand der Dinge und darum sind Narrative um diese generelle große KI, die alles diskutieren wird, auch noch nicht so haltbar im Moment.
Das heißt, wir sind noch am Anfang eigentlich von all dem, was passieren kann.
Eigentlich nicht, weil der Anfang in den 50ern schon gelegt wurde von der KI-Entwicklung. Damals unter anderem Alan Turing hat einen sehr berühmten Aufsatz dazu geschrieben. In den 80ern ging es dann weiter mit konkurrierenden Ansätzen, wie man diese Intelligenz nachbilden kann im digitalen Kontext. Und da ist sehr, sehr viel Forschung. Und in den letzten Jahren, also auch gerade 2021 mit ChatGPT, ist es halt in den Massenmarkt gekommen, weil einmal die Datenverfügbarkeit verbessert wurde, die Rechenkapazität sich erhöht hat und tatsächlich auch die Rechenmöglichkeiten einfach so günstig geworden sind, dass es halt für den Massenmarkt tauglich geworden ist und nicht nur in irgendwie großen Rechenzentren von Großunternehmen oder Forschungseinrichtungen stattgefunden hat.
Das heißt, das, was wir eigentlich jetzt, sage ich mal, nicht durch die Forschungsbrille wahrnehmen, dieses, das ist auf einmal da in diesem Jahr, der Hype ist da, ja, der Massenmarkt, wie du sagst, aber das Thema begleitet uns schon deutlich länger auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja. Es ist schon eher ein altes Thema, nur diese ganzen Durchbrüche, die wir haben, bauen halt auf diesen 30, 40 Jahren Forschung, die da schon gelaufen sind, auf.
Mhm. Ja, das heißt, die Durchbrüche, die wir heute haben, werden sich ja wahrscheinlich auch nochmal verändern, so schnell, wie sich es jetzt gerade rasant auch weiterentwickelt. Welche Chancen und Herausforderungen siehst du denn durch den Einsatz von KI in der Industrie, um vielleicht auch bestehende Geschäftsmodelle grundlegend zu transformieren?
Sowohl sehr, sehr viele Chancen als auch sehr viele Risiken. Chancen sind natürlich auch für meiner Meinung nach offensichtlich, dass man halt verschiedene Abläufe optimiert. So, das kann ein Bestellwesen sein, das kann ein Energiefluss sein, das kann die Auslastung von der Maschine sein, gerade in Kombination mit anderen Technologien, wie zum Beispiel dem digitalen Zwilling, also einem Abbild von einem realen Produkt oder einer Maschine, können halt vorausschauend Wartungen durchgeführt werden. Durch Sensoren kann sich die Maschine frühzeitig melden und sagen, hier bei mir geht ein Kolben kaputt, was auch immer. Und da kann man sehr, sehr viel optimieren und auch das Ganze besser auslasten, Müll reduzieren, eventuell Teile gleich so designen, dass man sie nachher schneller wieder auftrennen kann, Materialien wieder nutzen kann. Es können ganz neue Marktplätze entstehen, weil Transaktionskosten reduziert werden. Zum Beispiel ein schönes Beispiel. Wenn man Obst bestellt, dann landet das auf einem Zwischenlager und das muss halt eine gewisse Güte haben. So, das kennt man ja irgendwie alles durch diese ganzen EU-Vorgaben, wie krumm die Banane sein darf, und wenn diese Güte nicht erfüllt wird, kommt es nicht in den Supermarkt. Und KI ermöglicht, dass da halt die Transaktionskosten gesenkt werden, halt ein Matchmaking mit dann zum Beispiel Saftherstellern, die diese Bananen nutzen können. Und das sind kleine Beispiele, die jetzt nicht in der Industrie finden würden, glaube ich, aber das weitet einfach mal den Horizont, die Möglichkeiten, was alles möglich ist, und man kann sehr, sehr viel optimieren. Die Chancenseite, die Risikenseite ist natürlich auch enorm. Also wenn man jetzt gerade irgendwie hört, dass die Hyperscaler, Google, Microsoft irgendwie 13, 14 Atomkraftwerke im nächsten Jahr live schalten wollen, um die Rechenzentren zu betreiben, ist das höchst fragwürdig. Auch die ganze Kühlaufwendung von der einen Seite Energie, aber auf der anderen Seite Wasser. Also 90% der Kühlwassersysteme bei Microsoft laufen über Trinkwasser, wo man sich natürlich auch die Frage stellen sollte, muss das so sein? Und neben den ökologischen Auswirkungen auch in der Chipproduktion mit seltenen Erden und diese ganzen Auswirkungen, die alle eigentlich schon bekannt sind und die Klimakrise verschärfen, sind es auch soziale Fragen, die dahinter stehen, zum Beispiel Click- und Ghostworking. Also Daten müssen eine gewisse Güte und Qualität haben. Wer sorgt überhaupt dafür, dass es diese Güte und Qualität gibt? Das sind Menschen in verschiedenen prekären Lebenssituationen. Das ist nicht nur im globalen Süden, sondern auch in Industrieländern der Fall, die halt wirklich dann 9 Stunden vorm Laptop sitzen und sagen, das ist eine Katze, das ist ein Hund, das ist ein Pferd. Und das halt der KI beibringen, diese Muster zu erkennen. Und das ist eine sehr stupide Arbeit.
Das heißt, der sogenannte Allzeitlöser oder so ein bisschen der Gamechanger, der sehr ein bisschen der KI zugeschrieben wird, aller KI wird schon die Transformation irgendwie richten und das wird auch der Gamechanger hinzu, wir werden schneller klimaneutral. Es ist nicht unbedingt.
Es ist das nicht unbedingt, gerade wenn man, es ist ja bei jeder Technologie so, man sollte sie mit Augenmaß genießen und einsetzen. Und auch eine KI kann enorm viele Vorteile bringen. Nur man muss jetzt nicht die KI fragen, was sind die Top 5 Restaurants in Düsseldorf, sondern das kann man auch Google fragen. Und das verbraucht enorm viel weniger Energie. Und man muss einfach mit Bedacht setzen, ob es einen Mehrwert bietet, diese Technologie einzusetzen oder vielleicht auch bestehende analoge Prozesse gut genug sind dafür. Das, glaube ich, muss man immer im Hinterkopf behalten, wobei natürlich auch eine KI dazu beiträgt, Sachverhalte verständlicher zu machen. Also auch die Klimakrise in den ganzen Auswirkungen und Zahnrädern, die da ineinander greifen, kann viel, viel besser verstanden werden, weil KI diese Komplexität reduzieren kann in anschaulichen Modellen.
Was wären denn so Use Cases, die ihr auch beobachtet, wo schon das Thema, sag ich mal, Nachhaltigkeit, KI gut gematcht ist, wo auf jeden Fall Vorteile daraus entstehen durch die Nutzung von KI?
Das sind in unterschiedlichsten Fällen. Also wenn man schaut, wie die Verkehrssteuerung optimiert werden kann, die Auslastung optimiert werden kann. Letztendlich ist KI so tief in unseren Alltag eingedrungen, dass wir es gar nicht merken unbedingt, weil es auch Prozessinnovationen gibt. Also auch zum Beispiel, wie ich hier hingekommen bin. Ich bin mit Google Maps hier hingekommen. Und das hat mir quasi schon vor 3 Tagen gesagt, wie ich hier hinlaufen muss, wie die Verkehrssituation ist, weil es extrem gut prognostiziert. Und das sorgt natürlich dann auch dazu, dass man spritsparende oder spriteffizientere Routen nehmen kann. So, das sind so kleine Verbesserungen. Die großen Prozesse sind dann, dass man irgendwie die Abwärme besser steuern kann, dass man schauen kann, welche Energieflüsse habe ich, so habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, aber da gibt es genug Beispiele, wie in so riesen Gebäuden, wo wir jetzt auch drin sitzen, dass halt draufgeschaut werden kann, wo geht Energie verloren, wie kann man das optimieren. Dann nutzen aber auch immer mehr im Startup-Bereich sehr viele KI, um zum Beispiel diesen Urban Mining Möglichkeiten zu erschöpfen, also die urbanen Rohstoffvorkommen zu erschließen. Das heißt, dass man weiß, was für Rohstoffe in einem Gebäude stecken und dass diese Rohstoffe genutzt werden können, bevor es abgerissen wird. Und das sind irgendwie total tolle Anwendungsfälle, die das Ganze ermöglichen. Und natürlich kann man auch irgendwie die Qualität von Produkten erhöhen, weil die Fehlerdetektion viel, viel besser wird und dann natürlich auch die Maschine so nachjustieren, dass diese Fehler vielleicht nicht mehr auftreten. Und zeitgleich ist auch ein Riesenproblem, was wir haben durch den demografischen Wandel, der Fachkräftemangel oder das Fachkräfteproblem. Und da gibt es auch die Möglichkeit, über KI Ressourcen in traditionellen Handwerksberufen viel, viel besser zu steuern. Also nehmen wir das Bäckereihandwerk. KI kann diese Prognose, welche Plunderteilchen an welchem Tag bestellt werden unter Berücksichtigung von Feiertagen und Wetter viel, viel besser steuern. Und dann weiß man, okay, für einen Mittwoch, wo schlechtes Wetter ist, brauche ich in der Filiale X 3 Plunderteilchen. Und das kann man dann so abstimmen, dass die BäckerInnen nicht mehr nachts arbeiten müssen, sondern tagsüber einfach, was eine Attraktivität für das Handwerk auch nochmal bedeutet.
Ja, also viel Ressourcenschonung höre ich daraus und auch zum Thema Kreislaufwirtschaft wird das sehr viel beitragen. Die Abhängigkeiten von vielleicht auch Ökosystemdienstleistungen reduzieren, weil wir einfach anders unsere Ressourcen, die wir haben, nutzen können. Ich fand auch das Beispiel, was du gebracht hast, sehr schön mit dem Obst, was dann vielleicht nicht krumm genug ist, sage ich mal, aufgrund von diversen Regulatoriken, dass man das dann einfach direkt weitergibt an Safthersteller oder Sonstiges, was ja sonst auch viel, wissen wir auch heutzutage, einfach auf dem Müll landet, dass da einfach dann Ressourcen weitergespart werden, was natürlich, auch wenn wir die Schattenseite betrachten, ja, natürlich ist es energetisch, solche Rechenzentren sind nicht ohne, auch von den Kühlprozessen, bist du ja auch schon drauf eingegangen, aber natürlich bringt es auch die Vorteile mit sich und darf definitiv mit Bedacht betrachtet werden, bringt es jetzt wirklich einen Effizienzgewinn oder kostet es vielleicht doch mehr Energie, als vermeintlich es suggeriert, dass es einsparen würde.
Genau, da, um da nochmal einen Nachtrag zu machen, das ist tatsächlich auch, wir leben in einer sehr interessanten Zeit, weil zeitgleich gibt es ein AI-Act auf europäischer Ebene, die nationale Regulation bald umgesetzt werden sollte, wo natürlich auch entsprechende energieeffiziente Rechenzentren vorgesehen sind. Zeitgleich haben wir aber das Problem, dass die Hyperscaler keine Daten preisgeben. Die einzigen wirklich verwertbaren Daten kommen von Meta von 2021, glaube ich, wo man das so ein bisschen prognostizieren kann, wie überhaupt der Energieverbrauch ist. Das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht, was da an Ressourcen verbraucht werden für diese Nutzung von KI. Und das muss, glaube ich, auch stärker bewusst werden und auch eingefordert werden, dass es dort halt eine gewisse Datentransparenz gibt. Denn ich bin mir sehr sicher, dass die Hyperscaler sehr genau wissen, wie viel Energie die brauchen, weil es halt ein monetärer Faktor ist.
Aber das heißt, in der regulatorischen Ebene wird das auch schon mitgedacht, diese, sage ich mal, Negativauswirkungen so gering wie möglich zu halten.
Genau, das ist ja selbst in der Datenschutzgrundverordnung ja schon, um dieses andere Urgetüm da aufzunehmen. Selbst da gibt es schon eine Verordnung zur Datenminimalismus, dass man halt nur die Daten, die man wirklich braucht, auch erheben sollte, was halt für eine KI und der Einsatz von anderen digitalen Technologien halt auch notwendig ist.
Ja, wir haben jetzt ja auch schon über ein paar unterschiedliche so Felder gesprochen, wo man es alles nutzen kann, die KI. Wir haben jetzt auch ein bisschen abgewegt, die Vor- und Nachteile. Welche Innovationsfelder siehst du denn noch, wo es zukünftig den Einsatz von KI geben wird, um das Wirtschaften generell noch nachhaltiger gestalten zu können? Oder haben wir da schon alles erschlossen?
Nein, absolut nicht. Aber das ist ja auch das Schöne, es ist halt, KI ist ja keine Blaupause. So, man kauft sich keine KI-Lösung ein, setzt sie ein und das bringt auf einmal Vorteile, sondern sie muss immer individuell angepasst werden, wie bei jeder anderen Technologie. Und dadurch gibt es noch so viele Möglichkeiten, die individuell in jedem Unternehmen erschlossen werden können, je nach den Anforderungen, die man da auch gerade hat oder halt nach den jeweiligen Use Cases, die halt aufploppen. Weil jedes Unternehmen hat, glaube ich, irgendwie Pain Points oder Abläufe, wo man sagt, ja gut, die sind jetzt 15 Jahre gut gelaufen, tun sie auch, sind aber nicht optimal. Und da kann halt optimiert werden. Und um so ein bisschen vorausschauend zu blicken, was halt KI in den nächsten Jahren kommt, ist auf jeden Fall auch eine erklärbare KI. Das heißt, dass man viel mehr diese Blackbox öffnet und weiß, welche Daten reingekommen sind und das halt besser erklären kann und auch in Unternehmen. Ich merke immer mehr, klassischer KMU ist auch mit einem Umbruch in Generationen verknüpften, fehlendem Wissensmanagement konfrontiert, was halt durch eine KI aufgelöst werden könnte, wenn man halt das Wissen der Mitarbeitenden reinpackt, Grundlagen zu irgendwelchen Bauteilen mit reinpackt und das halt auch zum Beispiel auf verschiedenen Sprachen zugänglich macht. Das ist halt auch viel, das hat halt viel Wert für die Unternehmenskultur, wie man da auch zum Beispiel Mitarbeitenden aus unterschiedlichsten Kulturkreisen oder ähnlich mit einbinden kann und das Ganze zugänglich machen kann, was auch wieder ein Thema zum Fachkräftemangel ist.
Also viele Themen, die auch noch so ein bisschen in der Zukunft liegen, wo es sich hinbewegen kann. Aber wir haben jetzt schon die ersten Durchbrüche und Erfolge und auch Effizienzgewinne, die wir nutzen können durch die KI. Aber wo es wirklich hingeht, weiß gerade auch noch keiner so wirklich. Höre ich da so raus?
Es ist halt immer eine Glaskugel. Also KI ist ja auch ein Beschleuniger von Transformation, Wandel und auch technischen Fortschritten. Und viele große KI-Betreiber verkaufen halt auch eine Vision, die sehr, sehr greifbar und sehr nah ist. Zum Beispiel Sam Altman hat jetzt auch gesagt, dass 2025 die AGI schon kommen könnte. Das ist natürlich auch wichtig, um entsprechende Stakeholder bei der Stange zu halten. Aber ob es das jetzt wirklich so ist, das wird sich zeigen.
Ja, spannendes Themenfeld auf jeden Fall. Und vielleicht erwähnen wir das jetzt nochmal so kurz am Rande, wer beim Thema KI nochmal tiefer einsteigen möchte. Es gibt auch von dir plus wahrscheinlich ein paar Projektkolleginnen und Kollegen einen Podcast zu dem Thema. Was genau besprecht ihr denn in dem Podcast?
Genau, gemeinsam mit Vanessa Just vom KI-Bundesverband habe ich einen Podcast aufgesetzt, die KI Mythbusters, wo es darum geht, Mythen, die immer wieder so aufploppen, zum Beispiel, dass eine KI per se ethisch ist oder per se alle rechtlichen Rahmen berücksichtigt oder Nachhaltigkeit stark fokussiert, da mal mit aufzuräumen, wissenschaftlich fundiert darzulegen. Warum ist das vielleicht ein Mythos? Und dann, das war die erste Staffel und danach kommen wir mit ExpertInnen aus der Praxis ins Gespräch, beleuchten verschiedene Anwendungsfälle und reden darüber, was gerade Chancen sind, aber vielleicht auch noch Hürden sind, die übersprungen werden sollten.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend und wird uns wahrscheinlich die nächsten Jahre und Jahrzehnte auch noch weiter mit begleiten.
Auf jeden Fall, KI ist da, um zu bleiben.
Ja, Herr Will, das war jetzt auch eine sehr neue Info für mich. In den 50ern sind quasi die Grundlagen gelegt worden. Sehr spannend zu wissen, dass es schon so lange existiert, aber jetzt gerade wirklich irgendwie dieses Jahr den Durchbruch hatte. Danke dafür, dass du uns in die Welt ein bisschen mitgenommen hast und einen kurzen Einblick uns gegeben hast für diejenigen, die gerne mehr darüber wissen möchten. Den Podcast können wir vielleicht nochmal irgendwie in den Shownotes verlinken. Und ansonsten hole ich mir gerne von jedem, der hier im Podcast sitzt, nochmal ein kurzes Abschlussstatement ein. Und zwar einmal bitte den Satz vervollständigen: Net Zero 2045 ist
hoffentlich erreichbar. Auf jeden Fall bin ich zuversichtlich und nicht nur, sondern ich möchte aktiv daran arbeiten. Und ich glaube, dass technologische Lösungen ein unfassbar wirkmächtiges Werkzeug sind, damit wir das erreichen. Denn die Auswirkungen der Klimakrise sind schon heute bemerkbar, überall auf der Welt. Und darum ist es umso wichtiger, entschlossen zu handeln und dafür einzustehen, dass die Klimaziele erreicht werden. Gerade auch mit Blick auf die aktuell stattfindende COP, also die Weltklimakonferenz in Baku, ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass die Finanzierung dafür steht. Und da bin ich sehr gespannt auf die Ergebnisse, die nächste Woche dann hoffentlich auf dem Papier stehen.
Ja, ich glaube, da sind wir alle gespannt, generell auch, wie es jetzt politisch weitergeht, ob die Deadline so bleiben, sie sind 2045, 2050, ob sich nochmal was verschiebt. Aber schauen wir optimistisch mal in die Zukunft. Wir haben ja auch mit KI hoffentlich einen guten Begleiter an der Seite, wo wir viele Ressourcen mit sparen können, optimieren können. Und ja, danke für die Einblicke. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Wenn Sie sich persönlich zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation austauschen wollen, melden Sie sich gerne.